Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen AIFS-Podcast. Ich habe heute mir die Tanja eingeladen. Tanja ist bei uns Expertin für die Freiwilligenprojekte. Ja, schön, Tanja, dass du dabei bist.
Sehr schön, dass ich dabei sein darf.
Dann ja, erzähl doch mal kurz was über dich. Wie lange bist du schon hier bei uns bei AIFS?
Ich bin inzwischen fast 9 Jahre oder über 9 Jahre sogar bei AIFS, habe als Praktikantin angefangen. Und im Sommer werden es dann 9 Jahre als fester Mitarbeiter. Und ja, nach wie vor liebe meinen Job und liebe alles, was ich tun darf. Und gerade die Freiwilligenprojekte sind mein Baby, mein großes Ding, wo mein Herz auch dran hängt.
Ja, klar, wenn dein Herz so dran hängt, ist auch logisch, dass du die auch mal selbst ausprobiert hast. Und darum soll es auch heute hauptsächlich gehen, dass du wirklich vor Ort warst und selbst mit angepackt hast und deswegen genau weißt, was dort abgeht. Was für Freiwilligenprojekte hast du denn bisher so gemacht?
Also ich habe tatsächlich in meinem Urlaub, also in meiner Freizeit schon das ein oder andere Projekt gemacht. Hätte nie gedacht, dass ich Geld zahle, um zu arbeiten im Urlaub, aber es hat sich enorm gelohnt. Ich bin im letzten November in Tansania gewesen, habe da am Kilimandscharo in einem Projekt mitgeholfen, was wir auch hoffentlich dann bald anbieten werden. Dann war ich vor 2 Jahren in Eswatini, auch bekannt als Swasiland, und habe dort mitgeholfen vor 2,5 Jahren auf Sansibar, also nochmal Tansania. Mhm. Afrika liegt mir einfach sehr. Und ich kenne aber auch die Projekte in Sri Lanka und auf Bali.
Ja, und du hast gerade eben gesagt, dass wir hoffentlich bald das eine Projekt auch haben. Wie läuft das denn ab? Also bevor wir ein neues Projekt aufnehmen, du schaust dir das an oder wie läuft das?
Richtig, also es geht tatsächlich darum, dass wir bei der Projektauswahl halt schon auf die Qualität achten wollen. Und mit Qualität meine ich vor allem auch, dass es halt nicht nur für unsere Teilnehmer eine tolle Zeit wird, sondern dass das Projekt vor Ort auch tatsächlich Sinn macht. Also dass es eine Win-Win-Situation für beide Seiten ist, unsere Teilnehmer eine tolle Zeit haben und die Menschen vor Ort durch oder die Natur vor Ort durch die Teilnehmer auch was davon haben. Und das läuft meistens dann so, dass wir halt Angebote bekommen. Jetzt zum Beispiel in Tansania, das Projekt ist tatsächlich vom Partner, mit dem wir schon seit vielen Jahren auch auf Sansibar zusammenarbeiten. Ist ganz neu entwickelt worden. Ist ein Baumpflanzprojekt, deswegen passt auch sehr gut in diese ganze Fridays for Future Situation rein. Und ja, dann habe ich eben mal angefragt, weil ich es immer gerne, es ist schön, Sachen auf dem Papier zu sehen, aber live vor Ort zu sein und es eben selbst auch zu erleben, da mal zu leben und das Projekt zu machen, ist halt nochmal was anderes. Und deswegen ist das meistens so, auch in Swasiland war ich, bevor wir es angeboten haben unten, und konnte danach dann eben schön berichten und sagen, ja, das passt super in unser Portfolio rein. Das heißt, das ist die ideale Version. Bei anderen Projekten ist es so, dass wir den Partner gut kennen und uns natürlich dann erstmal schon das Projekt anbieten und es erst im Laufe der Zeit besuchen können. Mhm. Beide Richtungen klappen in der Regel sehr, sehr gut.
Ja. So Freiwilligenarbeit ist ja schon ein kontroverses Thema. Es gibt ja viele Leute, die da sagen, ja, man kann ja in so einer kurzen Zeit gar nicht wirklich was bewegen oder dass man den Leuten die Arbeitsplätze wegnimmt. Wie stehst du dazu?
Ich stehe da sehr konträr dazu, weil es ist tatsächlich so, wenn man es noch nie gemacht hat, kann ich jeden nachvollziehen, der das sagt und der eben sagt, ja, das ist nichts Gutes, man soll lieber daheim bleiben und Geld spenden. Natürlich, Geld spenden helfen auch immer, aber ich habe selbst halt, seitdem ich solche Projekte gemacht habe, gelernt und gemerkt, dass man doch viel bewegen kann.
Ja.
Es kommt natürlich immer auf das Projekt an. Ich würde jetzt nicht sagen, ein Schulprojekt für eine Woche bringt was, aber Bäume pflanzen für eine Woche, man sieht, was man danach geleistet hat. Und es ist nicht so, dass man Arbeitsplätze wegnimmt, weil im Gegenteil, durch die Projekte entstehen sogar Arbeitsplätze.
Ja.
Zum Beispiel jetzt gerade dieses neue Projekt am Kilimandscharo, das Forest Camp, was unser Volontärpartner da aus dem Boden gestampft hat. Die Mitarbeiter, die dort jetzt einen Job haben, das ist wirklich in so einem Dorf, wo es sonst keine Jobs gibt. Und dementsprechend, die sind super dankbar für jeden Volunteer, freuen sich, die betreuen und bekochen und mit denen arbeiten zu dürfen. Mhm. Und es ist natürlich, auch das darf man nie unterschätzen, der kulturelle Austausch, der für die Menschen vor Ort enorm spannend und enorm interessant ist. Die meisten Menschen, mit denen man da zu tun hat, sind nie aus ihrem Dorf rausgekommen, geschweige denn aus ihrem Land. Und die finden es total toll, internationale Besucher bei sich zu haben und eben auch so mal eine andere Kultur kennenzulernen. Also als Volunteer lernt man die Kultur kennen von dort und die lernen die Kultur aus der Fremde eben kennen von den Volunteers, die kommen.
Du hast gerade gesagt, dass so eine Woche bei einem Baumpflanzprojekt, das würde schon was bringen. Also kann man auch wirklich eine Woche irgendwo hin oder würdest du das eher nicht empfehlen?
Also ich finde eine Woche tatsächlich sehr, sehr kurz. Bei mir waren es meistens dann schon 2 Wochen, die ich mindestens, also leer geht manchmal auch nicht, wenn man nicht mehr Urlaub bekommt, ja, wenn man schon im Berufsleben ist. Aber selbst eine Woche, wir haben durchaus Projekte, da geht es, gerade die Umweltschutzprojekte. Mhm. Bei den meisten Projekten haben wir tatsächlich 2 Wochen Minimum. Einfach, ja, es hilft einem erstmal anzukommen, sich auch an die Kultur, das Klima zu akklimatisieren und zu gewöhnen und reinzukommen. Aber ja, wie gesagt, so eine Müllsammelaktion in Neuseeland, die kann man auch in einer Woche, ohne dass man sich jetzt einarbeiten muss, durchaus machen. Mhm. In anderen Ländern, wo jetzt die Kulturen stark unterschiedlich sind, gerade auch in Asien zum Beispiel, haben wir ja häufig auch noch eine kulturelle Einführungswoche mit im Programm dabei. Das heißt, da ist 2 Wochen Minimum, weil die erste Woche tatsächlich für die Einführungswoche drauf geht.
Wieso sieht so eine Einführungswoche denn aus? Was erlebt man da?
Also ich habe zum Beispiel in Sri Lanka die Einführungswoche mitgemacht. Da ist es tatsächlich so gewesen, es ist eine kunterbunte Mischung aus touristischen Sachen. Wir haben Sightseeing gemacht. Wir haben zum Beispiel in Kandy den Temple of the Tooth besichtigt. Das ist eines der größten Heiligtümer des Buddhismus. Wir haben aber auch Workshops gemacht, sei es zum Thema Do's and Don'ts, also so ein bisschen Fettnäpfchen kennenlernen, damit man nicht alle mitnimmt.
Ja, gerade in so einer ganz fremden Kultur. Ne?
Buddhismus war für mich ein Buch mit 7 Siegeln. danach haben wir halt tatsächlich, wir sind zum Beispiel auch in einen Tempel gegangen, haben mit einer buddhistischen Nonne, ich wusste nicht mal, dass es Nonnen gibt, sondern dachte immer nur Mönche, okay, aber ja, wir haben mit der buddhistischen Nonne gesprochen, die hat uns in den Buddhismus eingeführt. Wir haben Sightseeing natürlich auch gemacht, einfach um die Umgebung kennenzulernen, rund ums Volunteerhaus und auch wie man zu den Einrichtungen kommt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo man ja nicht mal die Zeichen lesen kann in Sri Lanka. Also es war eine spannende Woche und jeden Tag was Neues dabei. Und das heißt, es ist wirklich auch ein bisschen Sprachunterricht, der häufig in solchen Ländern gemacht wird, ja, dass man zumindest die wichtigsten Phrasen, bitte, danke, hallo und so weiter, lernen kann. Von daher ein sehr nettes Ankommen. Also ich fand es eine sehr spannende Woche, die auch durchaus immer unterschiedlich sein kann, je nach Land. Mhm. Aber Mischung aus Einführung, kultureller Einführung und eben touristischen Sightseeing.
Wie funktioniert denn eigentlich die Kommunikation vor Ort? Ich stelle mir jetzt das so vor, dass nicht überall so Englisch gesprochen wird, wie wir das uns so denken, wenn wir normalerweise einen Auslandsaufenthalt machen.
Bei unseren Projekten ist tatsächlich sichergestellt, dass die Mitarbeiter vor Ort Englisch sprechen.
Ah, gut.
Ist jetzt nicht das perfekte Englisch, aber die können für ihre Verhältnisse, wenn man bedenkt, dass die nie, teilweise noch nicht mal zur Schule gegangen sind, sehr gut Englisch, also höherbildende Schule. Ansonsten haben wir natürlich auch Länder, wo Spanisch noch wichtig wäre, gerade Südamerika, Mittelamerika oder Länder wie Mauritius, wo Französisch dann tatsächlich wichtiger wäre als Englisch. Es klappt aber tatsächlich auch immer, egal in welchem Land ich war, man nimmt auch sehr viel von der einheimischen Sprache der Leute mit. Mhm. Also in Eswatini hat man eben auch Eswati gelernt und in Sansibar und Tansania ist es eben Swahili, wo man eben viel beigebracht bekommt, weil die Leute so enthusiastisch sind, einen zu begrüßen zu können. Und das ist eigentlich das Erste, was man in der Kultur, wenn man es nicht vorher schon sich was angeeignet hat, spätestens da lernt man diese Begriffe und kommt relativ schnell teilweise auch in die Sprachen rein. Es ist erstaunlich, durch diesen täglichen Kontakt mit den Leuten, wie schnell das ging.
Ja, ich finde das auch wirklich schön, wenn man sich Mühe gibt, auch die einheimische Sprache zu sprechen. Und also klar, auch wenn die Leute Englisch verstehen, aber wenn man da was lernt, das stelle ich mir auf jeden Fall richtig cool vor.
Die lächeln dich alle wie blöd. Also es ist das wirklich ein super schönes, es baut ein ganz anderes Verhältnis zu den Einheimischen auf, weil es natürlich auch kulturellen Respekt bezeugt. Dass man eben nicht als Fremder dahin kommt und bedient werden will, sondern wirklich sich die Mühe macht und sagt, hier, ich möchte eure Kultur verstehen, ich möchte eure Kultur, und da gehört eben auch die Sprache dazu, kennenlernen und lernen, um mich da auszudrücken zu können. Und das kommt immer sehr, sehr gut an.
Unsere Programme sind ja vor allem auch dazu gedacht, also eben kulturellen Austausch zu betreiben und dass man auch sein Englisch verbessert. Kann man das dann trotzdem?
Das Englisch verbessern schon. Es steht und fällt manchmal ein bisschen damit, inwieweit man es durchhält, Englisch zu sprechen.
Ja.
Weil es gibt natürlich schon Programme, zum Beispiel das Programm auf Sansibar, was sehr deutschlastig ist, wo einfach sehr viele deutsche Teilnehmer sind. Und ich habe tatsächlich in meinen 2 Wochen auf Sansibar in der ersten Woche kaum Englisch sprechen können, weil die anderen deutschen Teilnehmer kein Englisch sprechen wollten. Das heißt, ich habe dann immer versucht, mich mit denen, klar musste man Deutsch, aber habe mich halt dann tatsächlich auch viel mit den Mitarbeitern vor Ort, mit den Leuten von der Schildkrötenschutzstation, und die können eben nur Swahili und Englisch und da musste man eben durch. Es gab aber auch Länder in Eswatini zum Beispiel, wir waren 15 Volunteers und davon waren nur 2 Deutsche inklusive mir. Das heißt, da war die Gruppe komplett gemischt, Norweger, Dänen, Australier, Kanadier, und da haben wir nur Englisch gesprochen rund um die Uhr. Also das ist schon durchaus, je nach Gruppendynamität geht das.
Ja, und was braucht man sonst so für Voraussetzungen? Also wie würdest du so den perfekten Volunteer beschreiben?
Der perfekte Volunteer ist auf jeden Fall ein Abenteurer oder zumindest, wie ich, jemand, der bereit ist, sich aufs Abenteuer einzulassen. Ja. Also ich würde mich jetzt nicht als perfekten Abenteurer bezeichnen, aber ich habe eben Spaß daran, auch mal überrascht zu werden, auch mal andere Sachen auszuprobieren. Mhm. Was manchmal auch schockierend sein kann, in Sri Lanka, eine der Unterkünfte, da bin ich abends angekommen und wäre am liebsten heulend wieder ins nächste Hotel und dachte so, das hältst du nicht durch, das geht nicht.
Warum, was war da los?
Sie war vom Standard her für srilankesische Verhältnisse tatsächlich sehr gut, aber für Deutsche war es halt total heruntergekommen. Wir hatten durchaus auch im Bad eine große Kakerlake, die einen da begrüßte. Die Betten waren unglaublich unbequem und es hatte halt gerade sinnflutartig geregnet. Das heißt, es war auch alles nass im Zimmer. Und man hat sich schlafen gelegt, am nächsten Morgen ist man aufgestanden und dachte sich, okay, Welt ist eigentlich in Ordnung, warum habe ich mich so angestellt? Man gewöhnt sich also sehr schnell an diese Standards. So, ne? Das heißt, dieses am Anfang muss man sich tatsächlich die Zeit geben, Kulturschock überwinden, und da gehört auch sowas dazu, dass man eben merkt, okay, Sauberkeitsverhältnisse sind nicht immer die gleichen, weil da einfach andere Standards sind.
Ja.
Es ist manchmal auch schweinekalt. Auf dem Kilimandscharo in dem Camp waren wir halt auf einer Höhe von fast 3000 Metern. Da ist es einfach so, dass da ist nicht warm. Also da ist keine Heizung in dem Zelt, sondern wir haben gecampt. Es ist zwar ein echtes großes Zelt mit richtigen Betten, aber sobald die Sonne unterging, haben wir uns in unsere dicken Pullis und zweifach Schlafsäcke eingehüllt und immer noch gefroren. Aber trotzdem war es genial, weil wenn du dann morgens aufstehst und du hast nur Natur um dich rum und den Nationalpark im Rücken, das sind so Sachen genial. Aber man sollte auf jeden Fall nicht pingelig sein. Sowohl was Sauberkeit betrifft, als auch was kleine Tierchen betrifft und auch größere Tierchen. In Sri Lanka zum Beispiel hatten wir auch mal eine Schlange in der Unterkunft. Solche Sachen kommen vor.
Ja.
Aber ansonsten, ja, Spaß an der Sache, natürlich auch ganz, ganz wichtig. Man darf sich da auch nicht zu schade sein für irgendeine Aufgabe. Also man kann in Eswatini, habe ich zum Beispiel im Renovation Construction Projekt auch mitgeholfen. Wenn das mal anstrengender wird, und das wird es tatsächlich, kann man nicht sagen, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr, Füße hoch und das war's. Es ist kein Urlaub, den man macht. Aber es macht unsagbar viel Spaß. Und da ist es wichtig, für Überraschungen offen sein und sie einfach so nehmen, wie sie sind, und da nicht, ja, dann los anfangen zu motzen. Und das ist eben das Schöne, das merkt man recht schnell an sich. Das legt man ab und irgendwann sagt man sich, so what, es macht trotzdem Spaß.
Ich glaube, das ist auch genau der Punkt, warum man so viel daraus mitnimmt. Also, dass man über sich selbst hinaus wächst und auch Sachen schafft, wo man vorher gedacht hätte, oh mein Gott, das weiß ich nicht, ob ich das hinbekomme.
Richtig, also du bekommst halt einen ganz anderen Einblick auch auf die eigene Kultur. Auch das finde ich immer wieder faszinierend und immer wieder aufs Neue, weil es halt tatsächlich so ist, wenn man sieht, hier in Deutschland, über was wir uns beschweren und wo wir, ich weiß, gerade auch hier die Armutsdebatte in Deutschland, wo es immer wieder heißt, die Armut steigt, und man guckt sich dann mal an, okay, Armut, ich finde sie hier nicht wirklich, sie ist absolut relativ, und wie unglücklich wir mit allem sind. Und wenn du dann in so Länder gehst, wo die Menschen wirklich nichts haben und einfach nur teilweise auf Gott vertrauen und sagen, so ist es halt, und wir leben trotzdem unser Leben und trotzdem Sachen aus dem Boden stampfen, auch so Sachen so bauen, Baustellen, die bei uns in Deutschland ewig brauchen, und es da so zack, 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 alle packen mit an im Dorf, alle holen die Steine, bauen zusammen das Haus und fertig. Das sind so Sachen, die faszinieren, und da merkt man einfach, okay, hier in Deutschland, uns geht's richtig gut, wir sollten da tatsächlich auch ein bisschen uns ein Beispiel nehmen und sagen, und das auch genießen und sagen, ja, wir haben hier eine tolle Zeit, und tatsächlich eben auch versuchen, ein bisschen davon anderen mit abzugeben.
Also wir haben ja so viele verschiedene Freiwilligenprojekte. Wenn sich da jetzt jemand schwer tut und sich nicht so richtig entscheiden kann, wie gibt's da irgendeine Möglichkeit, einen Test oder was weiß ich, wie findest du das perfekte oder das passende Projekt für jemanden?
Eigentlich immer ja. Wichtig ist tatsächlich, und das ist meine Empfehlung, meldet euch vorher. Also ruft gerne an. Ihr könnt natürlich auch erstmal eine E-Mail schreiben, eure Wünsche schicken. Im Idealfall ist aber tatsächlich das Gespräch das Beste, weil wir im Gespräch mit dir, wenn ich euch jetzt schon duzen darf, mit dir herausfinden können, was eben passt, was nicht passt. Weil klar, wenn einer nur 2 Wochen Zeit hat und gerne in der Schule unterrichten will, das ist einfach so eine Sache, wo ich mir dann immer sage, das bringt dir nichts, dem Teilnehmer nichts und eben dem Kindern vor Ort auch nicht viel, wenn man mit 2 Wochen im Renovation Construction Projekt schon viel bewegen kann. Also ja, das heißt, das auch stimmt. Da ist es manchmal so ein bisschen, dass man das richtige Maß an, was will man, wo liegt die Motivation, auch welches Land passt zu einem, weil natürlich sind auch da große Unterschiede. Ich habe eben schon erwähnt, ich bin ein riesen Afrika-Fan, weil mir die Kulturen in Afrika, die sehr unterschiedlich sind, aber sie liegen trotzdem alle so auf meiner Ebene. Asien ist auch toll, aber halt nicht ganz so mein Ding, muss ich fairerweise sagen. Und genauso ist es halt.
Ist auch vollkommen okay.
Also, das ist Typsache. Und auch da hilft es natürlich.
Ja, und wir haben ja auch sogar Projekte in Europa.
Richtig, für jemanden, der jetzt nicht so weit wegreisen möchte. Da haben wir ganz tolle Projekte in Irland, die wirklich sehr, sehr gut ankommen. Wir haben sie ja auch tatsächlich erst seit letztem Jahr, also ein relativ neues Programm noch. Aber es sind auch sehr ungewöhnliche Projekte, die wir jetzt nicht in anderen Ländern haben. Zum Beispiel gerade so der Charity Shop, oder Wohltätigkeitsladen, wo man sich engagiert und die Spenden von Leuten zu Geld macht, die dann wiederum das Geld in Hilfsprojekte vor Ort fließen. Oder eben auch das Special Needs Projekt, wo man in Wohnheim für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung da Unterstützung machen kann. Also es sind tatsächlich sehr schöne Projekte, auch Langzeitprojekte. Muss man nämlich tatsächlich sagen, viele der freiwilligen Projekte, die wir haben, basieren auf Visa, die meistens nur 2 bis 3 Monate lang sind. Mhm. In Irland, da kann man natürlich als EU-Bürger so lange bleiben, wie man möchte, wenn man will. Also da ist durchaus dann auch ein Jahr möglich, wenn man Spaß dran hat.
Du hast jetzt schon viel über die verschiedenen Arten von Projekten erzählt. Ich bin zum Beispiel ein riesen Tierfan. Also ich liebe Tiere über alles und ich würde auf jeden Fall mein Freiwilligenprojekt danach aussuchen. Was hätte ich da für Möglichkeiten?
Bei den Tierprojekten kann man tatsächlich zwischen 3 Arten von Projekten unterscheiden. Einmal gibt es Forschungsprojekte. In Sri Lanka war ich zum Beispiel im Wild Elephant Projekt, wo es tatsächlich darum geht, man ist auf einer Forschungsstation mitten im Dschungel und beobachtet die wild lebenden Tiere. Das heißt, man hat mit den Tieren selbst nichts zu tun, sondern man sammelt Daten über das Leben der Tiere, über die Bewegungen der Tiere und versucht mit diesen Daten Möglichkeiten zu finden, dass die Tiere in dem Gebiet bleiben dürfen und dass die Menschen sie eben nicht abschießen. Gerade auch die Elefanten, die dafür viel Unruhe sorgen. Also von daher Forschungsarbeit, die man dort unterstützt, total faszinierend und schön, weil man die Tiere eben in ihrem natürlichen Umfeld erlebt, ohne dass der Mensch da eingreift. Ansonsten haben wir Projekte auf Sansibar zum Beispiel bei der Meeresschildkrötenstation, wo ich war. Das ist ein Tierprojekt, ähnlich haben wir auch in Kanada, nur dann mit Wildtieren aus Kanada, wo man eben hilft, Tiere, die krank sind, verletzt sind, verwaist sind, wieder aufzupäppeln, mit dem Ziel, sie in die Natur, in die Wildbahn wieder zu entlassen. Auch das sehr schöne Projekte, die liegen mir zum Beispiel auch persönlich sehr. Gleichzeitig haben wir dann aber auch Projekte zum Beispiel in Australien, wo es tatsächlich Tierparks sind, die wir unterstützen. Das heißt, es sind Tierparks, wo Wildtiere leben, die eben nicht mehr in die Wildnis ausgewildert werden können.
Okay, also es ist jetzt nicht irgendwie ein Tierpark, der auf Gewinn aus ist, sondern die sich schon um die Tiere kümmern, die eben in der Natur keine Chance mehr hätten.
Genau, das sind halt Tiere, wo tatsächlich einfach die, häufig bei Beuteltieren das Problem, wenn du die großziehst, die sind dann zu sehr an den Menschen gewöhnt. Das heißt, die Auswilderung klappt nicht mehr und dementsprechend leben die dann in diesen Tierparks, bekommen ein tolles Leben geboten und die Tierparks haben immer auch noch den Charakter, denen ist es sehr wichtig, dass nicht nur die Tiere eine tolle Zeit haben, sondern eben auch, dass das Wissen vermittelt wird über die Tiere. Das heißt, in diesen Parks zum Beispiel kommen häufig eben auch Schulklassen hin, die dann viel lernen. Auch die Touristen, die leider die häufigste Todesursache für viele der Wildtiere auf den Straßen Australiens sind. Von daher lernt man da eben auch viel. Das heißt, da muss man halt für sich gucken, wer jetzt nicht so der Typ ist, Tierpark, Zoos, wer das nicht mag, der ist für so ein Projekt natürlich nicht geeignet, sondern dann wahrscheinlich eher für dieses Wildprojekt, wo man Tiere in freier Wildbahn erlebt. Und das sind so diese 3 Sorten von Tierprojekten, die wir im Angebot haben.
Und was war jetzt so von denen, die du ausprobiert hast, dein Favorit?
Lässt sich unsagbar schwer sagen, weil es tatsächlich... Also vom Land her auf jeden Fall Eswatini, weil das einfach ein kleines Land ist, was kein Mensch auf dem Schirm hat.
Das ist ja auch nicht das typische touristische Ziel.
Überhaupt nicht. Die Menschen dort sind für jeden Touristen, der kommt, sowas von begeistert und kommen dir mit einer Gastfreundschaft entgegen, dass man denkt, wow, man ist hier König, was verrückt ist. Aber die sind einfach so, so, so freundlich. Auch das Projekt selbst fand ich sehr schön, weil es halt 1:1 tatsächlich alles in das Projekt selbst reinging. Und man sehr nah mit der einheimischen Bevölkerung zusammengearbeitet hat. Hat man tatsächlich in den anderen aber auch, aber da war einfach die Kultur für mich das Beste. Ansonsten von der Projektarbeit her hat mir auch unsagbar viel jetzt das Projekt auf dem Kilimandscharo Spaß gemacht. Allein die Location war der Traum, dieses Zeltcamp auf dem Kilimandscharo, dem größten Berg Afrikas, morgens aufstehen, die Sonne aufgehen, sehen den Mount Maru in der Ferne sehen. Das sind so Sachen, einmalig schön. Und natürlich auch da, ich mag gerne so Umweltprojekte, wenn man halt Bäume pflanzt und am Ende sieht, da wird irgendwann mal ein Wald draus. Auch das ist total cool. Also dementsprechend, das sind so bisher meine Favoriten gewesen. Aber auch das Schildkrötenprojekt Sansibar, ich habe noch nie eine Schildkröte in der Hand gehabt und habe es auch nie machen wollen, weil ich tatsächlich so eine Aversion gegen Reptilien und Schildkröten und solche Affentieren hatte. Und wenn du sie dann mal in der Hand hast, denkst du dir nur so, geil, was für geniale Tiere. Wie schrecklich sind sie bedroht. Es ist ja auch so ein Müllprojekt, was man damit versucht, Müllvermeidung, wenn man sieht, was in den Meldwerten am Müll ist, auch da, man ändert sein Leben danach tatsächlich. Also von daher einen Favoriten kann ich nicht komplett rausgeben, weil jedes Projekt hatte was für sich, was einmalig schön war.
Und was mich jetzt interessieren würde und was unsere Community wahrscheinlich auch interessieren wird, ist, wie sieht so ein beispielhafter Tagesablauf aus? Also ich weiß, man kann das jetzt nicht verallgemeinern, weil jedes Projekt unterschiedlich ist, aber vielleicht so ungefähr eine Idee geben.
Es ist tatsächlich schwierig zu sagen, aber was grundsätzlich bei den Projekten, wo ich jetzt war, immer gestimmt hat, man lebt in der Gemeinschaft mit anderen Volunteers. Das heißt, man steht gemeinsam auf, man bereitet gemeinsam die Mahlzeiten zu, beziehungsweise in manchen Projekten hat man auch den Luxus, dass man bekocht wird, nimmt auf jeden Fall Frühstück gemeinsam ein und dann geht es eben direkt in die Projektarbeit. Das heißt, sei es, dass man zur Baustelle fährt und das Gebäude angeht, sei es, dass man in die Schildkrötenstation geht und dann eben die Becken säubert, die Tiere füttert, die Besucher rumführt, solche Sachen. Und nachmittags war zum Beispiel in Sansibar dann, die Schildkröten hatten vormittags dann die Arbeit mit uns. Und nachmittags waren wir dann am Strand und haben Müll eingesammelt. Also von daher, man ist schon durchgehend gut beschäftigt, auf unterschiedliche Art und Weise. Die Mahlzeiten teilen den Tag natürlich auch noch ein. Man ist immer wochentags meistens beschäftigt und hat die Wochenenden frei, wo man dann selbst was die Umgebung erkunden kann auf eigene Faust. Also von daher, ja, eigentlich kann man sich wie einen klassischen Arbeitstag hier in Deutschland auch vorstellen, nur halt in seinem Projekt, was man gewählt hat.
Und das heißt, man hat am Wochenende genug Zeit, um was zu sehen und man kann die Projekte ja auch mit anderen Programmen kombinieren. Also ich stelle mir vor, wenn jetzt jemand auf Nachhaltigkeit Wert legt, denkt er wahrscheinlich, wenn ich jetzt nur 2 Wochen in das eine Projekt gehe, ist das so sinnvoll?
Man kann Projekte kombinieren und wie eben schon erwähnt, manche Projekte geben es auch durchaus her. Ich hatte für Sansibar 2 Wochen Zeit und ich wollte beide Projekte erleben. Ja. Ich wollte eben in der Schildkrötenschutzstation arbeiten, am Strand in Nungwi wohnen, was ein Traum war. Und ich wollte aber gleichzeitig auch das Projekt in Mongoni besuchen, weil es halt tatsächlich ein Projekt ist, was komplett abseits der Touristenpfade ist. Und ich muss gestehen, diese Kombination aus eine Woche da war gar kein Problem, weil man eben es waren keine Schulprojekte. Ich habe zwar, ich muss zugeben, in Mongoni dann tatsächlich auch unterrichtet an der Schule, einfach weil keine Lehrer da waren. Von daher habe ich mir dann gedacht, okay, dann schadet es den Kindern die 5 Tage auch nicht, wenn ich ihnen ein bisschen Englisch beibringe. Aber ja, ich würde halt jetzt nicht, wenn man 2 Wochen Zeit hat, würde ich nicht 2 Schulprojekte kombinieren. Mhm. Das macht keinen Sinn, weil bis man die Namen der Kinder gelernt hat, ist es was hin. Aber durchaus möglich. Und auch das wäre etwas, was wir tatsächlich im Gespräch mit den Teilnehmern rausfinden können, was da machbar ist, weil tatsächlich in vielen Ländern viele der Projekte sogar an gleicher Stelle sind und da natürlich eine Kombination auch möglich ist, wenn man sich gar nicht entscheiden kann.
Gibt es denn irgendein Erlebnis, was dir aus deiner Zeit in den Projekten besonders in Erinnerung geblieben ist?
Einige, wie eben schon erwähnt, das erste Mal eine Schildkröte in der Hand zu haben, war absolut Wahnsinn. Selbst die ganz Kleinen, was die für eine Energie haben, das bleibt einem immer prägend in Erinnerung. Auch auf Sansibar, wir haben an einem Tag eine riesen angelegte Müllsammelaktion in Nungwi gemacht, wo tonnenweise Müll mit den ganzen Dorfbevölkerungen angesammelt wurde. Auch diese Bilder gehen einem nicht mehr aus dem Kopf, wenn man das sieht. Dann aber auch am Kilimandscharo das erste Mal den Kilimandscharo sehen, also die Spitze, der ist ja sehr schüchtern, zeigt sich meistens nur wolkenbedeckt. Und an einem Abend kam halt unten aus dem Dorf, aus Mreka, aus der nächsten Stadt, Mreka ist das Dorf, wo wir waren, sondern aus Moshi, aus der Stadt, die Info, hey, der Kilimandscharo ist jetzt frei, die Wolken sind weg. Und wir sind aus dem Camp rausgerast, sind ein bisschen weiter den Berg runter, um dann die Spitze das erste Mal zu sehen. Einmalig schönes Gefühl. Das heißt, es sind so Kleinigkeiten, die einen tatsächlich, oder in Eswatini die Kinder, die dir lachend entgegenlaufen, selbst wenn du das Renovation Construction Projekt machst, weil die sich einfach freuen, weil sie wissen, du kommst und baust ihnen da was. Das sind so Sachen, die einfach immer ins Herz gehen, sowohl von der Natur her, als auch von den Menschen her und die Freundlichkeit der Menschen. Und da sind ganz, ganz viele Momente, kann man nicht einen fest rausnehmen.
Hört sich so auch so an, als müsste man sich öfter mal kneifen, um zu merken, dass man da wirklich gerade ist.
Absolut, die Zeit vergeht auch unsagbar schnell. Also auf der einen Seite sehr langsam, weil man so viel erlebt. Das heißt, 2 oder 3 Wochen, wie ich jetzt in Eswatini waren es 3, die ziehen sich ewig, aber nicht, weil es langweilig ist, sondern einfach, weil so viel da reingepackt ist und man so viele neue Eindrücke bekommt. Und wenn man zurückkommt, denkt man nur so, wow. Und ich führe halt gern auch Tagebuch und wenn man das danach dann nochmal liest, denkt man so, klasse. Wieder ein Abenteuer mehr. Von daher lohnt sich.
Also hört man bei dir raus, du hast aus deiner Zeit vor Ort wirklich einiges mitgenommen.
Nicht nur mitgenommen, klar, mein Leben hat sich hier tatsächlich dann auch nochmal geändert. Plastik sehe ich zum Beispiel mit ganz anderem Blick inzwischen. Aber halt auch so, wie gesagt, Armutdebatte, da bin ich auch jetzt habe ich einen ganz anderen Blick drauf und denke mir halt auch, okay, was ich hier in Deutschland zum Beispiel aktuell sehr schade finde, auch diese nicht Fremdenfeindlichkeit, aber Angst vor Fremden, die halt tatsächlich zunimmt, dass die Leute eben sagen, okay, andere Hautfarbe, komischer Typ, andere Religion, komischer Typ. Und wenn man dann aber einmal selbst als Fremder in der Fremde gelebt hat und sieht, wie herzlich man da aufgenommen wird, das versucht man natürlich dann auch zurückzunehmen, das heißt, also mit nach Deutschland zurückzunehmen. Ja. Das heißt, wenn ich hier Leute sehe und merke, okay, die sind fremd, die können die Sprache vielleicht nicht, die können vielleicht auch kein Englisch, man versucht halt dann zu helfen, weil man selbst weiß, wie dankbar man für diese Hilfe ist, wenn man selbst der Fremde ist. Und das hilft halt enorm, diese Brücken zu bauen. Also ich finde Thema Fridays for Future super, super wichtig wegen unserer Umwelt. Aber ich finde es halt auch super wichtig, dass man trotzdem, die Globalisierung hat halt auch Vorteile. Sie hilft uns eben einfach, andere Kulturen zu erleben, zu verstehen. Und das ist so, so wichtig in unserer Zeit, sich dann nur auf die deutsche Kultur oder auf die eigene Kultur zu besinnen, macht keinen Sinn, sondern das bereichert unser Leben ja. Die anderen Menschen, die anderen Kulturen. Und dafür ist so ein Projekt einmalig. Also ich mache tatsächlich auch die nächsten Jahre immer wieder Urlaub auf diese Art, weil es eine ganz andere Art von Urlaub ist und man ein Land von einer ganz anderen Seite kennenlernt.
Ist es denn auch möglich, dass man sich vor Ort entscheidet? Also man hat eigentlich, sage ich mal, 3 Wochen in einem Projekt gebucht und es gefällt einem so gut, dass es Leute gibt, die sich entscheiden, ich möchte hier ein paar Monate bleiben?
Wenn es das Visum hergibt und die Unterkunft es hergibt, ja. Meistens ist halt häufig das Problem das Visum, weil es gibt tatsächlich einige Länder, wo du das Visum auf die Zeit ausgestellt bekommst, die du von Anfang an beantragt hast.
Ach so, da ist es nicht Flügen wie her. Touristenvisum, wie man zum Beispiel aus den USA kennt, 90 Tage, sondern...
In vielen Ländern schon, aber nimm zum Beispiel so ein Land wie Nepal, da ist es tatsächlich, es gibt ein Visum für 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage.
Ah, okay.
Das heißt, da müsste man dann zumindest vorher schon das für 90 Tage beantragt haben, damit man eben nicht vor Ort durch sehr komplizierte Verfahren das verlängern muss. Also von daher ist es durchaus der Partner, die meisten Partner sind bereit. Natürlich kann es passieren, wenn eine Unterkunft voll ist, ist sie voll. Dann kann es nicht, dass da aber Platz geschaffen wird. Aber in der Regel, also es kommt selten vor, dass ein Volunteer-Partner sagen würde, nee, du kannst nicht länger bleiben, weil die freuen sich tatsächlich über jeden.
So, gäbe es noch irgendein Wunschprojekt, wo du denkst, das haben wir noch nicht, aber da möchte ich mich dahinter klemmen, dass wir das auch noch mit ins Programm aufnehmen?
Es gibt tatsächlich noch ein Projekt, was wir aber dann, es ist ein Wunschprojekt von mir, weil ich ein riesen Neuseeland-Fan bin und da halt auch als Work and Traveler gelebt habe. Und es gibt tatsächlich ein Projekt, wo ein Kiwi Sanctuary, was ich jetzt schon mit dem Besitzer tatsächlich, dem das gehört, in Kontakt bin und wo wir dann auch hoffen, das demnächst aufzunehmen, weil Neuseeland haben wir zwar ein ganz tolles Umweltschutzprojekt, aber halt, Neuseeland hat jetzt nicht so viele Tierprojekte, weil natürlich die Tierwelt hauptsächlich Vögel sind.
Ja.
Und dieses Kiwi Sanctuary ist tatsächlich noch so ein Baby von mir, was ich hoffe, was wir auch demnächst dann bringen können. Ansonsten ein Projekt, was tatsächlich, wo wir noch mehr ausbauen wollen, ist Thema Umweltschutz, also tatsächlich Umweltschutzmaßnahmen. Da haben wir zum Beispiel in Thailand, hat unser Partner ein ganz tolles neues Projekt letztes Jahr im Oktober ins Leben gerufen, wo es tatsächlich darum geht, Müll zu sammeln und Müll zu recyceln mit sehr interessanten Ideen. Auch das ist so was in die Richtung, wo wir schauen wollen. Also einfach, um unser Portfolio tatsächlich an Projekten auszubauen. Meeresprojekt haben wir jetzt ein ganz neues dazu bekommen, das Ocean Conservation Projekt in Südafrika, was auch nochmal ganz neu ist, ganz
anders. Das finde ich auch super spannend.
Richtig. Und wir wollen halt einfach, dass jeder sich in ein Projekt wiederfinden kann. Weil das Projekt muss passen. Wenn es nicht für einen passend ist, hat man keine schöne Zeit vor Ort. Das muss man ganz klar sagen. Von daher, ja, das ist so, was noch ansteht, hoffentlich.
Ja, also wenn das mit den Kiwis steht, dann sag mir Bescheid. Ich werde mich sofort dafür anmelden. Tanja, vielen Dank, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Ich finde das super interessant und ich werde auf jeden Fall auch bald ein Freiwilligenprojekt mal ausprobieren. Und möchtest du noch abschließend irgendwas zu unseren potenziellen Teilnehmern sagen?
Ich kann nur sagen, Leute, geht raus, erlebt die Welt, egal ob im Freiwilligenprojekt oder in anderen tollen Programmen, die wir haben. Die Welt ist so, so schön, die Kulturen sind so, so schön und macht es einfach. Traut euch, es lohnt sich.
Das war doch ein gutes Abschlusswort. Wir danken euch fürs Zuhören und hören uns ganz bald wieder mit einer neuen Folge. Ciao!
Tschüss!